Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk mit Sven Freger.
Dieser Rechtsanwalt wusste, nichts hat so viel Beweis und Durchschlagskraft wie eine Demonstration. In einem Haus wollte er die Stabilität der Fensterscheiben demonstrieren. Und was hat er kurzerhand gemacht? Er hat sich gegen sie geworfen. Mit dem einzigen Problem, dass diese Fensterscheiben nachgegeben haben und der Mann damit unmittelbar aus dem Fenster herausstürzte. Pech für ihn, das war nämlich ein Hochhaus und zwar im 24. Stock. Dieser Mann, dieser Rechtsanwalt, ist dabei gestorben und wurde aber posthum mit einem Darwin Award ausgezeichnet. Das ist die Auszeichnung, die Menschen bekommen, die sich versehentlich selbst töten und sich dabei, vorsichtig ausgedrückt, etwas ungeschickt verhalten. Darwin Award deshalb, weil sie die weitere Verbreitung ihres Erbgutes verhindern. Saskia, darf man über so eine Geschichte lachen?
Ja, das ist so eine Sache, worüber darf man lachen? Ich finde, man darf über alles lachen. Wenn es einem eine kurze Atempause gibt, dann darf man auch über den Tod lachen. Das nimmt ihm ja jetzt nicht an Schrecken, das nimmt ihm ja auch nicht an Macht, sondern das gibt einem einfach auch mal einen kurzen Schutz und ein kurzes Durchatmen. Insofern, ich glaube schon, ja.
Das heißt, auch Humor kann Mittel sein, um Tod oder sowas auch ein bisschen was entgegenzusetzen.
Ja, Humor ist halt in vielem ein Mittel. Irgendjemand hat mal gesagt, so in dem Moment, wo der Mensch lacht und glücklich ist, da hat er keine Angst. Und das nimmt zwar die Angst nicht weg und die Angst verschwindet nicht, aber man ist abgelenkt. Und ich finde, jeder sollte sich das gönnen und muss es auch tun, weil wenn wir uns den ganzen Tag nur mit Elendem beschäftigen oder uns nur auf die negative Seite einlassen, das ist ja auch kein Leben.
Angst und Tod, das sind deine beiden Themen. Saskia Jungnickel hat sich nämlich dazu aufgemacht, die Angst vor dem Tod zu überwinden. Wie du das gemacht hast und ob du erfolgreich warst, davon erzählst du uns heute Abend. Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk. Schön, dass du da bist.
Dankeschön.
Deutschlandfunk Nova.
Saskia, du darfst dir am Anfang bei uns etwas wünschen, bevor wir über den Tod und die Angst vor dem Tod reden und dir was aussuchen. Hier steht: Hallo, hier kommen drei mögliche Aktivitäten für und mit Saskia Jungnickel. Erstens, Besuch auf der Burg Güssing, Auf- und Abfahrt mit dem Schrägaufzug. Da kommst du her,
ja,
aus der Ecke, ne?
Da komme ich her. Da war ich ja schon oft. Da bin ich auch zu Fuß gegangen, weil so hoch ist es dann auch nicht. Das ist die älteste Burg im Burgenland übrigens. Burgenland, das Bundesland, aus dem ich komme, wie der Name schon sagt, Burgenland. Und ich bin wahnsinnig gern dort oben, muss ich schon sagen. Man sieht bis nach Ungarn und an schönen Tagen. Wirklich toll.
Ja. Das Burgenland ist, glaube ich, auch diese Grenze zu Ungarn rüber. Ne? Das ist ganz im Osten sozusagen von Österreich.
Genau.
Das Güssing, wo du herkommst, kleines Dorf, mittelgroße Stadt, gib uns einen Eindruck.
Mittelgroße Stadt, ich würde sagen so um die 5000 Einwohner, das ist im Burgenland mittelgroß, in Deutschland eher nicht wahrscheinlich. Aber die Landeshauptstadt des Burgenlands hat, glaube ich, insgesamt auch nur 15.000 Einwohner. Also wir reden hier von kleineren Dimensionen. Und ja, ansonsten, ich bin dort zur Schule gegangen, viele meiner Freunde leben noch dort. Ich finde es wirklich schön, ich fahre gern ab und zu nach Hause, obwohl ich jetzt gerade in Wien lebe.
Ist zu klein mittlerweile geworden? Also wenn du dann aus einer Stadt wie Wien und du hast auch in Hamburg gelebt, dann irgendwie nach Hause zurückkommst, dass du das Gefühl hast, oh, hier ist schon eng?
So lange bin ich dann nicht da. Also wenn ich da bin, dann bin ich ja quasi nur maximal ein, zwei Wochen da. Und da treffe ich dann meine Freunde und da kann es mir gar nicht eng genug sein. Aber insofern, das kann ich jetzt gar nicht sagen. Und ich kenne sie ja so gut, ne? Dadurch, dass ich dort aufgewachsen bin und es mir so vertraut. Und also ich kenne ja diese Enge sozusagen, weil ich 18 Jahre lang dort gelebt habe. Also könnte ich nicht so sagen, nein. Okay. Aber ich finde es auch wieder schön, dann wegzufahren. Also.
Dieser Schrägaufzug ist eine Gondel zur Burg rauf oder was ist das dann?
Ja, genau. Das ist wie eine Gondel. Man zahlt 1 Euro und kann dafür rauffahren. Und das ist halt vorwiegend, weil oben manchmal Veranstaltungen sind und der Aufstieg dann schon schwer werden kann.
In der Abendgarderobe will man dann nicht sozusagen
genau,
noch.
Mit hohen Schuhen und so, da ist das schwierig.
Verstehe.
Ja. Also ich bin schon auch gefahren.
Okay, zweite Möglichkeit. Einmal selbst den Flieger fliegen von Hamburg nach Wien.
Das ist gut.
Ja, weil?
Das würde ich gerne machen. Ja.
Keine Flugangst?
Nein, überhaupt nicht. Ich fliege gerne, ich habe meinen Mann zum Hochzeitstag einen Hubschrauber-Rundflug geschenkt über Hamburg, wo er selbst fliegen durfte und ich habe ihn wahnsinnig beneidet. Insofern, das wird mir schon gefallen. Ich fliege eigentlich ganz gerne.
Hamburg und Wien sind die beiden Städte, in denen du jetzt in den letzten Jahren viel gelebt hast. Eine Präferenz, welche schöner ist? Sind ja beide schön.
sind beide schön. Also ich habe es gut getroffen. Also es gibt sicher zwei schlechtere Städte, zwischen denen man pendelt. Hamburg hat diesen Hafen und dieses Weltoffene und das viele Wasser, das viele Grün, das Hanseatische auch, die Nähe zum Meer. Und Wien hat so dieses Barocke, da sind auch viele meiner Freunde. Es ist ein bisschen enger, es ist dieses Wienerische mit den Kaffeehäusern und so. Das heißt, es gibt in beiden Welten wirklich schöne Dinge und ich kann beide Städte nur empfehlen.
Konntest du dich in Hamburg verständlich machen? Haben die dich verstanden mit dem österreichischen Akzent?
Ja, die finden das ja charmant.
Ja, das ist ja kein Nachteil. Ich habe in deinem Buch gelesen, dass du im Flieger vor allen Dingen eine gute Sache machen kannst, das ist weinen. Mhm. Das stimmt, weil?
Ja, das stimmt mittlerweile nicht mehr so, aber früher habe ich mir eigentlich prinzipiell schwer damit getan zu weinen und im Flugzeug ging das dann wie von selbst und ich glaube, das liegt an diesem Loslassen, an diesem Gefühl, keine Kontrolle mehr zu haben und ich habe dann irgendwo gelesen, dass Colin Firth, der Schauspieler, gesagt hat, er weint immer, wenn er fliegt und das fand ich dann ziemlich beruhigend, weil ich mag ihn. Und ich habe gedacht, gut, wenn ihm das passiert, dann ist es okay.
Dann hat man so die Bilder von The King's Speech vor Augen und denkt an Colin Firth und kann ein bisschen weinen.
Genau, und findet das beruhigend, in dieser Gesellschaft zu sein, das heißt, ja.
Dritte Möglichkeit, freie Traurednerin auf einer Beerdigung eines Fremden, der sich selbst umgebracht hat. Würdest du sowas machen?
Das würde ich schon machen, ja.
Hast dich jetzt lange mit Tod beschäftigt? Keine Sorge davor, sprachlos zu sein in so einer Situation, nicht die richtigen Worte zu finden?
Nein, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Ich meine, da kommt es natürlich darauf an, also wenn ich ihn nicht kenne, dann muss ich ja viel mit seiner Familie vorher reden. Aber prinzipiell glaube ich, dass Trauerreden eine wahnsinnig wichtige Rolle erfüllen. Gerade jetzt, wo quasi die Rolle der Kirche abnimmt und immer mehr Menschen weggehen von kirchlichen Beerdigungen und hin zu freien Trauerrednern, damit doch irgendwie etwas da ist, was dem Ganzen so einen Rahmen verleiht und auch schöne Worte findet. Und ich finde, die hat jeder verdient. Und ich finde, die Hinterbliebenen haben es verdient, dass würdevoll Abschied genommen wird. Aber auch der Gestorbene hat es verdient, dass sein Leben nochmal gefeiert wird und dass nochmal darauf zurückgesehen wird, weil jedes Leben wichtig ist und wertvoll und das sollte man dann nicht vergessen. Also insofern, das kann ich mir auch gut vorstellen, ja.
Wenn du dich für eins von den dreien entscheiden müsstest, also Burg Güssing mit Schrägaufzug, einmal den Flieger selbst fliegen zwischen Hamburg und Wien oder die freie Trauerrede, wofür würdest du dich entscheiden?
Ja, da würde ich mich für das Flugzeug entscheiden.
Fliegen und ein bisschen träumen und weinen. Saskia Jungnickel hat sich lange damit beschäftigt, wie wir vielleicht die Angst vorm Tod verlieren können und ist heute Abend zu Gast.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk.
Diese beiden Freunde waren unzertrennlich. Die haben zusammen gekämpft, gelacht, gefeiert. Doch wie das manchmal so ist, wenn man sich ganz unbesiegbar und unsterblich fühlt, dann passiert es eben doch, also irgendwas Schlimmes. Einer der beiden ist gestorben und der andere ist darüber nicht nur traurig, sondern will, das entscheidet er für sich, nicht auch so enden. Und dann macht er sich auf die Suche nach der Unsterblichkeit. Das ist jetzt in ganz banalen Worten so ein bisschen der Inhalt des Gilgamesch-Epos zusammengefasst. Dieses Epos, darauf beziehst du dich auch in deinem Buch, Saskia. Also möchtest du unsterblich sein?
Soweit bin ich nicht gekommen. Ich wollte einfach nur nicht sterben. Also ich wollte einfach nicht tot sein. Das Gefühl zu haben, dass ich sterben muss, hat quasi für mich mein Leben sinnlos gemacht. Also weil, was soll noch Sinn machen, wenn sowieso alles irgendwann vorbei ist? Und das war so der ausschlaggebende Grund, warum ich mit diesem Buch begonnen habe, mit dieser Reise sozusagen, um herauszufinden, was ist der Tod, wie gehen wir um mit dem Tod und wie kann ich ihn verstehen lernen? Weil ich das Gefühl habe, wenn ich die Dinge verstehen kann, dann kann ich gut damit leben. Und wenn ich den Tod verstehe, dann kann ich mit der Gewissheit leben, dass ich sterben muss.
Aber ist
und
es nicht,
so hat es begonnen.
Ist das nicht andersrum eher logisch zu sagen? Also gerade weil ich weiß, dass ich sterben muss, ergibt der Rest Sinn? Weil wenn ich weiß, dass ich nie sterbe, dann ist doch auch alles egal. Also wird nicht eher so rum Schuh draus?
Vielleicht für andere. Ich kann das so schlecht sagen. Manche sagen ja auch, also ich weiß ja, dass die Angst vor dem Tod und vor dem Sterben ja total vielfältig ist. Ja, weil manche Menschen haben Angst davor, dass Freunde von ihnen sterben oder Menschen, die sie lieben. Und manche haben Angst vor dem Sterben, also vor dem Dahinsiechen. Mhm. Das heißt, das ist genauso vielfältig wie zu glauben, was macht Sinn und was nicht. Diese Angst ist ja nichts Erklärbares sozusagen, sondern die ist halt da. Und die hat mich quasi begleitet und die hat dafür gesorgt, dass ich Panik hatte, dass ich nicht gut schlafen konnte, dass ich, wenn ich auf der Autobahn gefahren bin, Angst hatte, dass es jeden Moment vorbei sein kann, weil das Leben einfach so wahnsinnig fragil ist. Ich weiß eben auch nicht, es heißt ja auch immer, wenn man ewig leben könnte, dann wäre das Leben auch langweilig, mhm. ne? Weil die Spannung draußen wäre und so. Das kann ich alles nicht sagen, weil ich keine Vergleichsmöglichkeit habe.
Es heißt aber, deine Angst hat sich vor allen Dingen darauf bezogen, dass du nicht mehr da bist.
Genau, meine Angst hat sich darauf bezogen, dass ich weg sein muss, dass mein Dasein beendet ist und dass das Leben ohne mich weitergeht. Also all die Dinge, die ich verpassen werde, das hat mich wirklich fertig gemacht. Also ich will unbedingt wissen, wie die Welt aussieht in 1000 Jahren. Ich will wissen, wie die Kontinente sich verändern. Ich will wissen, wann die erste Frau US-Präsidentin wird. Also all diese Dinge, dass ich das verpassen muss, das hat mich irrsinnig belastet.
Jetzt gibt's ja Dinge.
Also am Anfang zumindest.
Mal gucken, da kommen wir ja gleich noch hin, wie wir das ja, heute genau. nicht mehr so ist. Jetzt ist ja manchmal so, es gibt gewisse Dinge, die klar sind, dass du die verpassen musst, ne? Also wie die mhm. Welt in 1000 Jahren aussieht, zumindest als ja. diese Saskia, die du jetzt bist, wirst es wahrscheinlich verpassen, je nachdem, wie das mit ja. Reinkarnation ist. Bei manchen Dingen kannst du ja auch tätig werden. Also, keine Ahnung, wenn man jetzt denkt, ich möchte unbedingt nochmal einen Bungee-Jumping-Sprung machen oder so. Es gibt ja Dinge, die könntest du machen in deinem Leben. Geht's auch um diese Dinge? Also im Sinne von ganz bewusst und intensiv zu leben, was das Verpassensangst angeht?
Ja, unbedingt. Also ich habe irgendwann, also das Buch besteht so aus Stationen, wo ich mit Menschen rede. Und eines davon ist, als ich mit einem Zeitpsychologen darüber rede, ob ich quasi mein Leben subjektiv verlängern kann und wie ich das machen kann, sodass ich das Gefühl habe, wenn ich am Ende meines Lebens bin, dass ich das Gefühl habe, ich habe wirklich lange gelebt. Und da gehört dazu, dass man sich Ereignisse schafft. Also dass man Höhepunkte schafft, Erinnerungen. Und ich hatte, bevor ich mit dem Buch begonnen habe, ja so eine To-Do-Liste, so Dinge, die ich gern mal machen will in meinem Leben. Und die ist wahnsinnig kurz.
Was steht da drauf?
Also da stehen gar nicht so große Dinge drauf. Da stehen eher so Kleinigkeiten drauf, so das Buch, das ich noch lesen will, den Freund, den ich noch sehen möchte. Also man hat immer das Gefühl, es zählt nur, wenn die Veränderung riesig ist, aber das stimmt überhaupt nicht. Also Kleinigkeiten machen das Leben aus und Kleinigkeiten, auf die man sich freut, machen das Leben aus. Und eins dieser Dinge war zum Beispiel, und darüber schreibe ich dann auch, dass meine Mama seit Jahren ihren Geburtstag auf der Rax verbringen wollte. Also quasi den Sonnenaufgang auf der Rax, genau. Das ist ein Berg in Österreich. Und ich habe immer zu ihr gesagt, ja, machen wir mal und so. Und da habe ich mir eben gedacht, okay, das machen wir jetzt. Und wir waren dort und wir sind in der Früh auf dem Gipfel gestanden und die Sonne ist gekommen und das war einfach wunderschön. Und das gemacht zu haben, das irgendwie nicht noch ein Jahr aufgeschoben zu haben, das sind so Dinge, die ich halt jetzt wirklich bewusster angehe.
Was machst du denn, wenn die Liste dann leer ist?
Ja, da kommt immer was Neues dazu.
Kannst du?
Es gibt immer gute Dinge im Leben zu tun. Also.
Kannst du einen Punkt benennen, an dem diese Angst dich eingeholt hat? Also ist das was, wo du das Gefühl hattest, das erste Mal, als du darüber nachdenken konntest über Tod, war die Angst auch schon da oder ist die irgendwann in dein Leben gekommen?
Also ich hatte nie Angst vor dem Tod, bis mein Vater gestorben ist. Mein Vater hat sich umgebracht und ich habe das in meinem ersten Buch quasi 5 Jahre nach seinem Tod verarbeitet. Und da kam diese Angst, also diese wirklich panische Angst davor, dass das Leben jeden Moment zu Ende sein kann. Also das ist mir so zweimal vor Augen geführt worden, als mein Bruder ist überraschend gestorben und dann eben mein Vater. Und irgendwie hat das in mir so eine riesige Angst ausgelöst. Die sind heute da, morgen sind sie weg und das kann bei mir auch passieren. Also ich kann das schon so darauf beziehen, ja.
Dein Papa, hast du gerade auch gesagt, hat sich selbst umgebracht. Mhm. Da weiß man ja, sowas hat eine Vorgeschichte, sowas passiert ja nicht von jetzt auf gleich. Also bei einem Unfall oder so ist das ja nochmal stärker. Hat das eine Rolle für dich gespielt, dass es Selbstmord war oder war das eigentlich nicht wichtig?
Oh, das war sehr wichtig. Ja. Das war sehr wichtig. Mein Bruder ist eben im Schlaf gestorben und um seinen Tod habe ich anders getrauert als um meinen Vater, weil dazu dieser Trauer noch dazugekommen ist, wirklich dieses Gefühl vor den Kopf gestoßen worden zu sein. Also, dass meine Welt sich völlig verändert hat und er das herbeigeführt hat. Also, da war auch viel Wut vorher dabei und auch so das Gefühl, auf nichts ist mehr Verlass. Ja? Der Mensch, den du heute siehst und er sagt, er liebt dich, der kann sich morgen töten und auf einmal ist er weg. Und das hat lang gedauert, bis ich damit klargekommen bin und bis ich damit umgehen konnte, ja.
Wie lange hat das gedauert? Es gibt ja dann auch Trauerphasen, wobei man immer nie sagen soll, wie lange die dauern. Ich glaube, in Deutschland ist das sogar so, dass wenn man nach einer gewissen Zeit noch trauert, das sozusagen schon als Pathologie angesehen wird, was immer man davon halten mag. Also kannst du für dich sagen, wo du erstmal wieder das Gefühl hattest, das Lebensstück im Griff zu haben nach der Trauer?
Also ich glaube, das ist ein Riesenproblem, die Trauer und wie wir damit umgehen. Also dieser Druck, unter dem wir stehen, Trauer irgendwann abhaken zu können, als ob das möglich wäre. Und ich glaube nicht, dass es das ist. Ich glaube, Trauer ist ein Grundgefühl, das zum Leben dazugehört. Und sie hat mein Leben lang dominiert. Das war sicher nicht gut, aber so ist das nun mal. Und das hört nicht auf nach 3 Monaten. Aber ich erinnere mich schon, dass es nach 2, 3 Jahren wirklich bergauf ging und dass ich auf einmal wieder sehr glücklich war und dass ich wieder so Momente hatte, wo alles wirklich harmonisch war. Aber ich meine, die Trauer ist trotzdem da und an manchen Tagen vermisse ich meinen Vater und dann bin ich traurig, dass er tot ist. Aber das heißt nicht, dass mein Leben nicht toll ist und dass ich nicht sehr glücklich bin. Aber es ist halt einfach... Manche Menschen fehlen uns und das hört nicht auf, ja.
Gab es irgendeinen Auslöser für dich jetzt nochmal, dich dieser Angst dann zu stellen? Also wenn die seitdem, das sind jetzt ungefähr 10 Jahre bis heute dann gewesen, wo die Angst sehr, ja, sehr lebendig in dir war, dass du gesagt hast, ich muss mich dem eigentlich irgendwie nochmal wie in einer, ja, wie in einer Expositionstherapie eigentlich stellen?
Ja, ich bin mit meinem Mann nach Hamburg gezogen, nach so, ich glaube 2014 war das und ich konnte auf einmal nicht mehr wirklich schlafen. Also ich bin immer in der Nacht aufgewacht und habe mir gedacht, was tue ich, wenn ich sterbe? Ja, was tue ich, wenn ich auf einmal tot bin? Wie furchtbar und so. Und irgendwann habe ich mit ihm darüber geredet und dann habe ich mir gedacht, okay, dann reden wir über den Tod und dann beschäftige ich mich jetzt wirklich damit und stelle mich dieser Angst sozusagen, indem ich sage, ich konfrontiere mich mit dem Tod, mit dem Sterben, mit dem Umgang unserer Gesellschaft damit. Und so hat das begonnen und am Anfang wusste ich ja nicht, wo führt das hin, aber es war eine gute Idee, dass ich das gemacht habe.
Saskia, du hast das Buch geschrieben, meine Reise ins Leben oder wie ich lernte, die Angst vor dem Tod zu überwinden. Und du wirfst in deinem Buch unter anderem 3 konkrete Fragen oder Rätsel auf. Erstes Rätsel oder erste Frage, Ball und Schläger kosten zusammen 11 Euro. Schläger kostet 10 Euro mehr als der Ball. Was kostet der Ball? Ja, da würde man intuitiv jetzt wahrscheinlich eine falsche Antwort geben. Also wenn man nochmal drüber nachdenkt, Ball und Schläger zusammen 11 Euro, Schläger kostet 10 mehr als der Ball. Was kostet der Ball? Da würde man jetzt wahrscheinlich sowas sagen wie 1 Euro. Und wenn man nachrechnet, merkt man, das ist falsch. Das sind 50 Cent.
Genau.
Warum sind solche Gedankenexperimente wichtig in Bezug auf den Tod oder in Bezug auf die Reise, um die Angst zu überwinden für dich gewesen?
Also über das bin ich gestolpert in dem Kapitel, als es darum ging, Glaube, weil Glaube und Tod in unserer Gesellschaft halt wahnsinnig eng miteinander verbunden sind. Und diese 3 Fragen zielen darauf ab, dass man herausfindet, wie gläubig ist man. Weil tatsächlich ist es so, dass Menschen, die glauben, dass es ihnen besser geht, also dass es sie stärker macht. Und da zählt überhaupt nicht dran, woran sie glauben. Also auch ein Atheist glaubt ja daran, dass es keinen Gott gibt. Also, aber daran glaubt er. Das heißt, es geht ihm nicht darum zu sagen,
woran man glaubt.
Genau,
ja,
genau.
Der Inhalt ist nicht ganz so wichtig. Aber das heißt, in Bezug auf die Fragen ist das so, weil Leute, also die, die falsche Antworten geben, glauben mehr? Also weil die intuitiver antworten? Oder was ist der Zusammenhang da?
Ja, das wird so hergestellt von den Forschern. Okay. Also dass quasi das Bauchgefühl das eine ist. Schnellere Antwort zu treffen oder eine unreflektiertere und die andere ist dann quasi so die Reflexion. Ich meine, ob das stimmt, weiß ich nicht. Ich glaube, ich hatte 2 von 3 falsch.
Ich habe also. Mir Zeit genommen. Die zweite ist, nur damit wir auch die anderen beiden aufklären, 5 Maschinen brauchen 5 Minuten zur Herstellung von 5 Bleistiften. Wie lange dauert es, bis 100 Maschinen 100 Bleistifte hergestellt haben? Antwort ist natürlich... Auch 5 Minuten. Das ist ja derselbe Faktor dahinter. Und die dritte Möglichkeit oder die dritte Frage war, in einem See gibt es Seerosen. Jeden Tag verdoppelt sich die Fläche der Seerosen. Nach 48 Tagen ist der ganze See bedeckt. Wie lange hat es gedauert, bis die Hälfte des Sees bedeckt war? Und dann sagt man vielleicht intuitiv 24 und in Wirklichkeit ist es natürlich nur der Tag davor, also 47. Glaubst du denn? Also hast du bei dir festgestellt, da ist Glaube da oder wusstest du, dass der vorher da ist?
Nein, ich habe darüber vorher aber auch nicht so viel nachgedacht. Mir ging es eigentlich so im Ansatz darum zu schauen, gibt es ein Leben nach dem Tod? Also kann ich darauf vertrauen, dass es dann weitergeht? Und ich habe den evangelischen Bischof in Österreich getroffen, Michael Bünker, und habe mit ihm lange geredet. Ein sehr spannendes Gespräch war das. Und er hat gesagt, er glaubt, dass dieses Leben vielleicht nur ein Fragment ist und dass es sich einreiht in andere Fragmente und so. Und dass aber immer weniger Menschen daran glauben. Das heißt, dass sie gleichzeitig auch glauben, dass sie in dieses Leben alles füllen müssen, was nur geht. Also wir haben jetzt 80 Jahre und wir müssen da alles reinpressen. Und Menschen früher hatten nicht so einen Druck, weil sie gedacht haben, nach dem Tod geht es auf irgendeine Art weiter. und sie können dann Dinge anders machen. Und ich bin aber auch sehr konzentriert auf dieses Leben. Also ich glaube, wir haben dieses Leben, dieses eine, und auf das sollten wir uns schon konzentrieren und um das sollten wir uns kümmern. Ja.
Das heißt, deshalb auch die Liste. Also du guckst eher, dass du es machst, was dir jetzt wichtig ist und nicht sagst, hey, es kommen ja noch wahrscheinlich 70 Leben, da kann ich das alles noch erledigen.
Ja, ich habe immer von Menschen gelesen, die so am Lebensende sagen, sie wünschten, sie hätten das noch getan oder sie wünschten, sie hätten sich Zeit dafür genommen und so. Und ich will das einfach alles jetzt machen. Ich will das nicht sein. Ich will nicht am Ende meines Lebens mir denken, warum habe ich das nicht gemacht, sondern ich will mir jetzt überlegen, was will ich wirklich tun? Und ich will versuchen, das im Rahmen der Möglichkeiten natürlich umzusetzen.
Gab es innerhalb der Begegnung, die du gemacht hast, sowas wie ein aufschlussreichstes Erlebnis oder die aufschlussreichste Begegnung?
Nein, ich glaube nicht, dass es das eine gibt. Es sind ein paar drinnen, die mich wirklich begleiten. Also da ist sicher eines davon auch das mit dem Zeitpsychologen, das, wie kann ich meine Zeit dehnen und wie kann ich mehr Bewusstsein dafür entwickeln. Es war aber auch eines darüber, wie wahnsinnig wichtig Freundschaften und Beziehungen sind, weil ich wusste vorher schon natürlich, dass Beziehungen wichtig sind, aber nicht wie und dass sie wirklich ausschlaggebend dafür sind, wie lange wir leben und wie gut wir leben. Das heißt, es sind so ein paar Dinge drinnen,
das heißt,
wo ich sagen würde, das hat gesamt dann was verändert für mich.
Ja. Das heißt, weil es immer auch darum geht, eigentlich das Hier und Jetzt mehr zu erleben und jetzt zufriedener zu sein, damit man am Ende weniger bereut. Ist das so ein Kerngedanke?
Wobei ich aber nicht sagen würde, zum Beispiel, ich möchte jetzt alles vollstopfen, sondern es geht auch darum, herauszufinden, was ist einem wichtig? Also was will man tun? Und wir sind oft geprägt von Dingen, wo wir glauben, das sollten wir tun wollen oder also andere erwarten von uns, dass wir das wollen und ich tue das, was andere von mir erwarten. Und wir wissen oft gar nicht genau, was ist jetzt das, was ich wirklich tun will? Und ich sitze auch manchmal da und weiß nicht genau, ich habe irgendwie keine Lust darauf und keine Lust darauf und so. Und wir verlernen das, glaube ich, ein bisschen so darauf zu achten, was ist wirklich das, was uns ein Anliegen ist und wie wollen wir unser Leben nutzen, weil Nutzen bei uns immer heißt, etwas Produktives zu tun oder so, aber Nutzen kann vielleicht auch einfach sein, mal eine Stunde rumzusitzen und überhaupt nichts zu tun. Ja? Vielleicht ist das der beste Nutzen der Zeit dann in dem Moment.
Hast du von dir gelernt, was dir vorher nicht klar war, dass du das willst im Leben?
Also ich mache mir jetzt sicher weniger Sorgen darum, was andere von mir denken. Das heißt, ich versuche irgendwie schon mehr meine Zeit mit etwas auszufüllen, das ich tatsächlich auch in der Hand habe und nicht so fremdgesteuert zu sein. Ich versuche, mir bewusster Zeit für Dinge zu nehmen, die ich tun will, wie zum Beispiel eben Freunde zu treffen, bestimmte Menschen, Zeit mit ihnen zu verbringen oder so. Das habe ich vorher nicht gemacht. Also das waren so Dinge, wo man dann sagt, das will ich nochmal machen, aber die Zeit verfliegt zu schnell und irgendwie kommt man zu nichts oder so. Also ja, es hat sich schon verändert. Und wie ich vorher gesagt habe, ich sitze jetzt zum Beispiel manchmal einfach eine Stunde da und tue einfach nichts.
Und das kannst du auch aushalten. Also es ist dann nicht so, dass ganz viele Gedanken aufpoppen im Sinne von, jetzt könnte ich noch E-Mails machen oder noch einen Artikel fertig schreiben oder was auch immer.
Ja, doch. Aber ich bleibe trotzdem sitzen. Also das war am Anfang wahnsinnig schwierig, weil man nach 5 Minuten, es ist wirklich
ja,
schwer.
Also
es ist echt, man muss sich schon zwingen und so nach 10 Minuten hat man das Gefühl, das geht nicht. Ja. Ich weiß nicht, man wird unbedingt benötigt und man muss jetzt unbedingt was tun. Und dann bleibt man aber sitzen und so die ersten 20 Minuten wahrscheinlich dreht sich es wirklich um Dinge, die man danach tun muss und Dinge, die einem gerade irgendwie aus den Händen gleiten und so. Und dann kommen aber die lustigsten Gedanken oder die absurdesten Ideen und das finde ich dann super.
Zum Beispiel?
Also das weiß ich nicht, aber ich erinnere mich dann zum Beispiel an Dinge, an die ich seit Jahren nicht mehr gedacht habe, ja, und die wieder auftauchen aus der Schulzeit zum Beispiel, oder, ich weiß nicht, mir fallen Dinge ein, die ich gerne mal tun will, oder ich denke über Landschaften nach, oder, also es ist völlig egal, die Gedanken gehen irgendwo hin, und das ist schon lustig. Also ich sage jetzt nicht, dass ich mache das jetzt nicht jeden Tag, oder so, aber ich mache es zumindest ab und zu mal, ja.
Gibt es darüber hinaus klare Elemente, die du in dein Leben eingebaut hast? Ich weiß nicht, manchmal macht man ja sowas wie, hey, 2 Abende die Woche reserviere ich mir für Freunde oder irgendwie sowas. Also gibt es sowas ganz Konkretes, was du für dich geändert hast? Oder geht es mir um die Haltung dahinter?
Ja, es geht mir um die Haltung, weil das Konkrete erzeugt ja schon wieder irgendwie einen Druck. Ja, weil dann muss ich das ja machen und darum geht es mir gar nicht. Mir geht es wirklich darum, dass wir öfter mal innehalten sollten und uns überlegen, wie verbringen wir unsere Zeit, weil das ist halt unsere Zeit, ja. Und wir sind unsere Zeit und wir füllen sie mit Dingen und es macht keinen Sinn, sie mit Dingen zu füllen, wo wir nicht dahinter stehen. Das müssen wir sowieso, weil jeder von uns muss arbeiten und jeder von uns muss einkaufen und die Wohnung aufräumen und Dinge tun, die einem jetzt so nicht dauernd Spaß machen, aber wir haben auch Möglichkeiten und wir haben auch irgendwie einen Spielraum und einen Gestaltungsraum, in dem wir Dinge verschieben können. Und da zu versuchen, ab und zu mal ein bisschen mehr auf Risiko zu gehen oder irgendwie auch unerwartete Dinge zu tun, ich glaube, das ist das, worum es mir geht.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk.
Saskia, gab es auf dieser Reise, keine Ahnung, auf dieser Expositionstherapie gegen die Angst vor dem Tod, Erlebnisse, die dich verstört haben oder die die Angst vielleicht sogar verstärkt haben?
Ja, das war zu Beginn. Ich habe nämlich mit ganz pragmatisch begonnen, dass ich mir dachte, wo kann ich dem Tod begegnen? Ich weiß nicht, was mit dem Menschen passiert, wenn er tot ist, aber wir wissen, was mit dem Körper passiert, wenn er tot ist. Weil es gibt wahnsinnig viel über Verwesung und also das wissen wir, das ist erforscht. Und deswegen habe ich begonnen im Leichenschauhaus. Und ich bin in Hamburg ins Leichenschauhaus gegangen und habe mir also tote Menschen angesehen. Und das hat nur bedingt geholfen gegen die Angst. Also das war schon so...
Wie war das?
Ja, also es hat vor allem für mich bewirkt, dass ich schon verstanden habe, dass es einen Unterschied macht, ob ein Mensch lebt und da ist und der Geist da ist oder ob er tot ist. Also es ist schon was anderes. Also ich habe das schon bei meinem Bruder mal gesehen, das war der erste tote Mensch, den ich gesehen habe, den ich gekannt habe. Und das war schon mein Bruder, der da gelegen ist, aber er war es auch irgendwie überhaupt nicht. Also er war irgendwie nicht mehr vorhanden. Und also was Mimik ausmacht und was Gestik ausmacht, das ist unglaublich. Und die Persönlichkeit war nicht mehr da. Und das hat mir das schon gezeigt. Also im Nachhinein gesehen hat es mir vielleicht dann sogar ein bisschen Angst genommen, weil tot zu sein ist, das bin nicht mehr ich. Aber damals war es bisschen schwierig und ich bin danach blöderweise mit meinem Mann essen gegangen und ich habe nicht sonderlich nachgedacht und ich habe mir ein Hähnchen bestellt, ja. Und dieses Hähnchen kam und es war weiß und mit Haut und also totes Fleisch, ne? Und ich habe ein bisschen genommen und habe es weggeschoben und habe seither nie wieder Hähnchen gegessen.
Du schreibst, ist auch schön traumatisiert für den Rest des Lebens, das Hähnchen.
Du kannst, das ich habe mir nachher so gewünscht, ich hätte mir eine Suppe bestellt.
Das wirklich. Stimmt. Oder also, du schreibst jetzt das nächste Buch, wie ich lernte, die Angst vor dem toten Hähnchen irgendwie zu überwinden.
Ja, ich schreibe es mal auf meine To-Do-Liste.
Ja, ist gut. Kannst du ja überlegen, ob das wirklich das ist, was du dann machen möchtest? Du musst dir meine Erwartung ja nicht zu eigen. Ja,
genau. Oder was du von mir möchtest.
Genau, das kannst du ja dann irgendwie überlegen. Du hast ein Kapitel geschrieben, was ich sehr beeindruckend und sehr persönlich auch fand. Da geht es darum, dass du deinen damaligen Freund, jetzigen Mann, eben geheiratet hast. Und das ist sinngemäß auch nochmal überschrieben mit diesem Satz, den man dann ja häufig sagt, bis dass der Tod uns scheidet. Hat sich dein Konzept von Ehe oder von enger Partnerschaft nochmal auch geändert dadurch? Durch die Beschäftigung mit dem Tod, meine ich jetzt?
Ja, das hat's. Also es hat mit der Heirat jetzt wahrscheinlich gar nicht so viel zu tun. Also ich wollte nie heiraten, das war mir immer völlig wurscht. Und dann hat der Flo mich gefragt und von dem Moment an war ich halt völlig überzeugt von der Ehe und bin es auch heute noch. Und wir haben geheiratet und ich gebe mir mehr Mühe. Also ich gebe mir mehr Mühe in meiner
Gut
Beziehung.
Gut für den Flo.
Er ist auch sehr dankbar.
Das ist schön, ja.
Nein, aber ich gebe mir prinzipiell mehr Mühe in meinen Freundschaften, muss ich sagen. Weil ich glaube, man kriegt was zurück. Also Freundschaften und Beziehungen sind ja nicht immer einfach. Ja. Und das ist ja schon, man muss Zeit investieren und man läuft ja nicht immer auf gleich und so. Und ich bin halt jemand, ja, ich weiß nicht, ich war da nie so... Das ist ja auch Arbeit an sich selbst und der weicht man gerne aus und da war ich sicher auch ganz gut dabei. Und das tue ich jetzt nicht mehr. Also ich versuche schon, das ernst zu nehmen, weil im Endeffekt Beziehungen und gute Beziehungen das Leben verlängern.
Die Wahrnehmung und, meinst du im Sinne von, weil man reicher sozusagen lebt? Oder
nein,
wirklich auch statistisch?
Das ist auch völlig körperlich.
Ah, okay, da gibt es
also,
Studien
lebt
zu.
Einfach länger, da okay. Gibt es Studien dazu. Also Menschen in guten sozialen Beziehungen leben länger. Ja,
okay.
Was ganz witzig war, also ich schreibe in einem Kapitel über Freundschaften und Beziehungen, da steht dann drin, dass also als erstes sterben quasi Single-Männer, weil sie am wenigsten auf sich achten. Und wenn Männer in einer Beziehung sind, dann kommt das vor allem dem Mann zugute, weil Männer eher so weniger zum Arzt gehen und weniger auf sich achten und so. Und dann kümmert sich die Frau darum, aber das kostet wiederum die Frau an Lebenszeit.
Die ja länger lebt, das heißt, man stirbt dann gleichzeitig, wenn man gleich
nicht
alte.
Ganz. Es hebt sie nicht ganz
okay.
auf.
Ja, okay.
Also es gibt so ein 6-Jahres-Gap, glaube ich, ja. und Frauen, die sich um ihre Männer sozusagen kümmern in der Ehe, sterben 2 Jahre früher als unverheiratete Frauen.
Okay, da muss man ausrechnen, wie groß der Altersunterschied ist, damit man gleichzeitig statistisch irgendwie sterben
ja. kann. Der Flo ist da immer ganz glücklich, weil der Flo ist 6 Jahre jünger als ich.
Oha.
Und er sagt immer zu mir so, juhu, wir werden gemeinsam sterben.
Hast du denn bei den Freunden auch andere Freunde gehen lassen? Weil ich gerade daran denke, ja, natürlich, Energie in die Freundschaft zu investieren kann eine Konsequenz sein. Es kann aber auch die Konsequenz sein, die Beziehung zu Freunden zu überprüfen und zu merken, bei den 3 Freunden, wenn ich ganz ehrlich bin, dann tun mir die eigentlich nicht gut oder ich brauche die eigentlich nicht und lasse die dann gehen. Gab es die Konsequenz auch?
Ja, total. Also ich habe jetzt auch weniger Freunde als zu Beginn. Ich habe weniger Freunde, aber um die kümmere ich mich mehr. Und das heißt nicht, dass wir nicht streiten oder so, aber da bemühe ich mich mehr und das ist mir auch dann wert. Aber ich habe jetzt weniger und es gibt auch Freundschaften, an denen ich nicht festgehalten habe, einfach weil, ja, weil ich gemerkt habe, dass es mir nicht gut tut.
Sind denn innerhalb des Buchprojektes auch Freunde von dir dann zu dir gekommen und haben gesagt, ey Saskia, wenn du dich jetzt so damit beschäftigst, hier, das sind meine Ängste, also haben das Gespräch mit dir als Todesexpertin gesucht?
Daran erinnere ich mich nicht, aber es sind schon Menschen zu mir gekommen und haben gesagt, also haben sofort begonnen, über ihre Erfahrung und ihr Gefühl zu erzählen und wovor sie Angst haben, ja.
Gute
und ich habe eben schon das Gefühl gehabt, dass es etwas ist, was sie gerne teilen wollen und worüber sie schon gerne reden wollen, weil es eben ein wichtiger Teil doch ist.
Erinnerst du dich an diesen, das schilderst du zumindest im Buch, an diesen Abend, wo ihr, glaube ich, du und dein Mann ein paar Freunde einladet und sozusagen das Thema Tod auf den Tisch legt und sagt, okay, das ist jetzt das Thema des Abends. Also war das ein, war das ein lustiger, ein intensiver, ein trauriger Abend?
Es war ein intensiver Abend. Also mein Grundgedanke war, was passiert, wenn ich Freunde einlade und ich sage, es gibt ein Thema, ein Abend und wir reden nur über den Tod.
Da
und ich
keiner.
Wusste vorher ja nicht, bitte?
Da kommt keiner.
Ja, das war ja schon die Überraschung Nummer 1. Alle sind gekommen.
Oh, immerhin.
Ich dachte nämlich auch so, die werden sagen, naja, das muss ich nicht haben.
Oh,
ja.
Da kann ich und nicht.
So. Ja, genau. Aber es hat nicht einer abgesagt, sie sind alle gekommen und ich hatte dann das Gefühl, ich habe es, glaube ich, beendet, so nach 3 Stunden oder so, habe ich gesagt, okay, das reicht jetzt. Und alle haben mich angesehen und haben gesagt, naja, also wir könnten da jetzt schon noch weiterreden. Das heißt, wenn mal quasi das Fass aufgemacht ist, dann kann das weitergehen. Und es ist auch dazwischen gelacht worden. Also es war ja nicht so, dass es hat niemand geweint. Im Gegenteil, es haben alle mal gelacht. Jeder hat geredet. Alle haben immer einem zugehört, wenn er geredet hat. Und ja, es war schon erstaunlich im Grunde, weil ich hatte vorher so vorbereitet, welche Themenbereiche ich eben streifen will und so. Und das habe ich alles nicht gebraucht. Also das Gespräch ist völlig natürlich verlaufen in eine Richtung und es war spannend. Und ich würde es eigentlich jedem mal empfehlen, das zu tun, weil es nimmt einem auch Angst und man kommt drauf. Es gibt Menschen, die denken ja ähnlich wie einen selbst und so. Und manchmal hilft das, wenn man das Gefühl hat, man wird verstanden.
Ja, und vielleicht erzeugt es auch einfach Nähe untereinander. Ne? Also wo ich merke, genau das, was du sagst, das sind dieselben Sorgen und das bringt einen ja manchmal auch näher, wenn man das Verständnis hat füreinander.
Ja, das glaube ich auch.
Du hast ganz am Anfang gesagt, dass es dir bei der Reise, um die Angst zu überwinden, vor allen Dingen auch darum ging, zu verstehen. Also das kennt man ja von vielen Menschen, dass wenn Dinge begriffen werden, Angst auch abgebaut wird, also kognitiv ein bisschen aufgelöst. Was hast du über den Tod nach diesem Buchprojekt oder nach der Reise verstanden, was du vorher nicht verstanden hattest?
Also ich glaube, das Entscheidendste, das sich für mich verändert hat, war, dass der Tod am Anfang eben etwas war, was mein Leben sinnlos macht. Ja? Also wirklich dieses, das am Ende steht und alles quasi keinen Sinn mehr macht. Und das hat sich so geändert, dass er jetzt eher was Entlastendes für mich hat. Weil ich mir denke, wenn ich sowieso sterben muss, dann habe ich jetzt aber auch diese Zeit und diese Jahre und dann kann ich tun, was ich will. Also ich habe auch viel weniger Angst jetzt, was Falsches zu tun oder Entscheidungen zu treffen, die sich vielleicht nicht so lohnen, weil es eh wurscht ist. Also ich werde sowieso sterben und ich kann auch ruhig mal einen Fehler machen und ich kann auch ruhig mal was riskieren. Das heißt, im Grunde hat es mich eigentlich entlastet und das ist so das Größte, was sich verändert hat für mich.
Das heißt, emotionales Erleben auf jeden Fall mit einbauen ins Leben. Das Ganze, ja, klassisch das, was man auch Achtsamkeit nimmt, den Moment annehmen, die Dinge tun, die man selbst wichtig findet. und sich durch den Tod befreien lassen, weil er eigentlich auch Druck rausnimmt.
Ja, und sich nicht mehr immer so Gedanken machen, was andere von einem halten werden oder Angst hat, etwas anzusprechen oder so. Das kann man alles, das muss nicht so sein. Sich Zeit nehmen für Familie und Freunde, sich für sich selbst Zeit nehmen und herausfinden, was will man. Vielleicht mal ein Tagebuch führen, einmal im Jahr was tun, worauf man wirklich stolz ist, woran man sich auch erinnern wird. Das sind so ein paar Dinge, die ich dann zusammengetragen habe, die, glaube ich, Sinn machen, wenn man ein bewusstes Leben leben will.
Was steht gerade ganz oben auf deiner Liste?
Auf meiner To-Do-Liste?
Oder ist das zu persönlich?
Das ist nämlich schon gebucht. Ich fahre auf Urlaub nach Asien, da war ich noch nie. Und dort wollte ich unbedingt hin und das mache ich im Frühjahr und ich freue mich schon sehr.
Weißt du, wie deine Beerdigung aussehen soll oder fragst du dich das jetzt nicht mehr nach dieser Reise?
Das frage ich mich gar nicht mehr. Das ist lustig. Ich hatte am Anfang schon eine Vorstellung davon. Und das ist mir jetzt nicht mehr wichtig. Also ich habe mich wirklich, ich konzentriere mich jetzt wirklich total aufs Leben. Und ich könnte nicht sagen, dass sich das nicht wieder ändert. Ich arbeite zum Beispiel jetzt gerade an meinem Testament und einer Patientenverfügung, weil ich wahnsinnig wichtig finde, dass man das hat. Aber so genau weiß ich es noch gar nicht für meine Beerdigung. Aber ich mache mir schon Gedanken drüber, ja.
Aber mehr über den Tod reden zeigt zumindest, dass man nicht alleine ist mit den Ängsten und kann dann Ängste auch abbauen. Saskia Jungnickel hat das Buch geschrieben, Meine Reise ins Leben oder wie ich lernte, die Angst vor dem Tod zu überwinden. Wie groß ist die Angst heute noch auf einer Skala von 1 bis 10 vor dem Tod? Wo war sie vorher, wo ist sie jetzt?
Vorher war sie wahrscheinlich bei 100.
Und jetzt?
Und jetzt ist sie so bei 4, glaube ich. Also ich will immer noch nicht sterben natürlich und ich habe immer noch Angst vorm Tod. Das ist nichts, worauf ich mich freue. Und Angst ist ja auch wichtig, weil Angst antreibt. Aber diese Panik ist weg und ich habe mich sozusagen mit dem Tod versöhnt und ich kann jetzt gut mein Leben leben ohne unter diesem Schatten, ich muss mal sterben.
Ja, dann vielen Dank, dass du mit uns darüber und deine Ängste und deine Erfahrungen heute Abend gesprochen hast. Vielen Dank dafür.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Und ich bin nächste Woche wieder da. Sven Präger, bis dann. Macht's gut. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk.
Jeden Mittwoch um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.